So, jetzt bin ich irgendwie raus. Irgendwie hat das gut getan, Kalingo. Vielen Dank, dass du uns in den Lobpreis genommen hast, weil wir das brauchen. Wir geben Gott die Ehre dafür, weil wir das brauchen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich war es heute wirklich so, vor dem Gottesdienst ist einiges bei mir mit technikmäßig schiefgegangen. Meine Predigt kam nicht aus dem PC raus und so, wie so Sachen sind. Dann hat man schon Druck und Drall und ich renne an euch vorbei, habe keine Zeit, auch nur Hallo zu sagen und bin dann irgendwie voll unter Stress und denke, es geht gleich los und du bist nicht fertig. Und so passieren ganz viele Sachen. Und dann habe ich mir, wo ich hier eben so saß, ist mir dann nochmal so ganz deutlich geworden, ja, du hast heute was zu sagen. Und da gibt's eine Realität, die das nicht will, dass das gesagt wird. Und ich habe heute ein wichtiges Thema, ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil es uns mehr oder weniger alle betrifft. Weil wir Menschen haben, entweder in unserer Familie, in unserem Umfeld, Kinder haben, die uns Sorge bereiten. Und da ist es wichtig, Zuversicht zu finden im Glauben und Hoffnung. Und ganz unabhängig davon, das geht schon ein paar Wochen, Monate mit mir rum, dieses Thema. Und ich habe gedacht, das machst du kurz von Ferien. Dann werde ich dieses Thema einfach noch mal darstellen. Und im Gemeindebrief findet ihr einen Artikel von Hannah, die das beschreibt, wie das ist, als Kind eigene Wege zu gehen und dann auch so ursächlich durch das Gebet der Eltern zurückzufinden. Ich mache euch Mut, lest das. Das ist wirklich, wirklich wichtig. Und deshalb sage ich, ich möchte das heute gern an diesem Thema halten. Bevor wir in die Predigt einsteigen, möchte ich uns einladen, den Predigttext zu lesen. Und wir hören diesen oder sehen diesen Predigttext jetzt hier vorne laufen. Das ist eine Präsentation, dauert circa eine Minute. Und ich lade euch ein, euch in diesen Text den selber zu lesen und euch darauf einzulassen, auf das, was der Herr uns heute zu sagen hat. Aber so spricht der Herr, lass dein Schreien und Weinen und die Tränen deiner Augen, denn deine Mühe wird noch belohnt werden, spricht der Herr. Sie sollen wiederkommen aus dem Lande des Feindes und deine Nachkommen haben viel Gutes zu erwarten. Denn deine Söhne sollen wieder in ihre Heimat kommen. Das ist ein starkes Wort aus dem Prophetenbuch Jeremia. Ein Wort, das vermutlich Eltern, Großeltern und alle berührt, die sich um Angehörige sorgen, die drohen, verloren zu gehen, die vielleicht aus der Gemeinde Gottes ausscheren und sich von Gott und dem Glauben abwenden. Und vielleicht leiden die Mütter hier noch mehr als die Väter, denn wir hören ja hier von der Klage Rahels. Nicht von der Jakobs, dem Vater der verlorenen Kinder. Väter leiden meistens anders, wenn ihr Kind ungute Wege einschlägt. Die Männer, wir können unseren Gefühlen und somit auch unserem Schmerz meist nicht so leicht Ausdruck geben. Und vor allem weinen fällt uns schwerer als Frauen. Doch wie sehr auch Väter betroffen sein können, das weiß so mancher unter uns nicht erst aus dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Wenn unsere Kinder oder die Menschen, die uns nahestehen, die Gemeinde verlassen. Und ich glaube, ich nicht nur die Ortsgemeinde und unsere Konfession gemeint, da macht uns das betroffen. Da macht uns das alle betroffen. Bevor ich darüber rede, über dieses ganze Thema, möchte ich noch ganz kurz den geschichtlichen Hintergrund unseres heutigen Bibeltextes noch kurz einfügen. Nach dem Tod Salomos war sein Königreich in zwei Teile zerfallen, in ein Nord- und ein Südreich, in Israel und Juda. Im Nordreich siedelten die Stämme Ephraim und Manasse, das sind die Nachkommen von Rahel. Ungefähr 200 Jahre hatte das Reich Bestand, dann wurde es von Assyrien, dem nordöstlichen Nachbarstaat mit der damaligen Hauptstadt Ninive, besiegt. Und die Kinder Israel, die Kinder Rahels und Jakobs, wurden in die Fremde verschleppt. Und deshalb Rahels Traurigkeit und Trostlosigkeit, ihr Klagen und bitteres Weinen. Aber ich glaube, das hat auch mit uns heute zu tun. Das ist nicht nur eine geschichtliche Sache, sondern es hat auch mit uns zu tun, mit unserem Erleben, mit unserer Gemeinde. Und ich möchte es uns vor Augen halten. Wir haben eine Menge Kinder verloren und verlieren sie noch. Aus vielen Generationen sind so einige unserer Kinder weggegangen, sind eigene Wege gegangen. Wege, die uns häufig sehr wehtun und schmerzen. Und ich sage das nicht, um uns jetzt zu zeigen und deutlich zu machen, wir haben alles falsch gemacht. Und auch nicht, um Eltern irgendwo auf die Anklagebank zu setzen, hättet ihr es mal besser anders gemacht. Denn jeder, der schon Kinder erzogen hat, der weiß, dass er bei allem guten Willen und trotz aller Erziehungshandbücher, die es sicherlich gibt, Fehler nicht vermeiden wird. Zudem weiß jeder, der sich selbst kennt, dass es vor der eigenen Tür genügend zu kehren gibt. Also, somit hat keiner das Recht, auf andere zu schauen. Vielmehr müssen wir alle bekennen, dass es uns als Gemeinde häufig nicht gelungen ist, unseren Gemeindekindern Heimat zu geben, in der sie sich geborgen und aufgenommen wissen. Oft war es nur ein provisorisches Obdach. Und oft ist es leider nicht gelungen, das zu geben, was wirklich benötigt wurde. Oft haben wir dann an dem festgehalten, was uns am wichtigsten war, ohne zu fragen, was zum Beispiel die junge Generation braucht. Vielleicht hätten wir trotzdem nicht alle halten können, aber wer weiß, wer doch geblieben wäre. Wenn wir verlorenen Kindern oder wem auch immer helfen wollen, dann sollten wir genügend über deren Not und Bedürfnisse informiert sein und nicht immer nur von uns selbst ausgehen. Andernfalls sind wir in der Gefahr, mit unseren Bemühungen, die uns oft ehren, aber trotzdem Unheil anzurichten. Vielleicht müssen wir hier noch ein paar grundlegende Dinge wirklich lernen. Das Erste, was mir ganz, ganz wichtig erscheint, ist, wegzugehen, wo wir dann oft auch die Furcht haben, dass jemand verloren geht, heißt längst noch nicht, schlechter zu sein, als wir es sind, die wir zu Hause geblieben sind. Wir haben immer so dieses Beispiel vom verlorenen Sohn im Kopf, wo der Sohn es so krachen lässt und bei den Schweinen landet. Davon gehen wir meistens aus, dass es so sein wird. Aber es ist nicht immer so. Man muss nicht immer gleich bei den Schweinen landen, wenn man in die Fremde geht. Viele unserer verlorenen Kinder, ich hänge mich immer so ein bisschen an den Begriff auf, ihr wisst, was ich meine damit. Viele unserer verlorenen Kinder bekommen ihr Leben sehr wohl auf die Reihe und machen viele gute Dinge, beruflich wie auch privat, sind oft engagiert. Könnte es nicht sein, dass so mancher von ihnen in seinem Beruf oder Leben dennoch noch dem wahren Gott dient, auch wenn er sich selbst dessen nicht bewusst ist? Wir sollten nicht so schnell urteilen. Erinnern wir uns an ein Bibelwort aus Matthäus. Da sagt Jesus im Gericht zu denen aus seiner Rechten, jetzt mal frei nach Michael: Kommt, meine Freunde, und erbt das Reich, das ich für euch bereitet habe. Denn ich war hungrig und ihr habt mir Lebensmittelpakete nach Rumänien geschickt. Ich war durstig und ihr habt mir einen Brunnen in Sierra Leone gebaut. Ich war Flüchtling, ihr habt mich nicht abgeschoben. Ich war krank und ihr habt mir nicht nur meine Medizin auf den Nachttisch gestellt, sondern ihr nahmt euch Zeit, mir ein gutes Wort zu sagen. Habe ich selber erlebt im Krankenhaus. Jemand, der die Gemeinde verlassen hatte, der war mein Pfleger, wo es mir so schlecht ging. Und er hatte viele gute Worte für mich. Ich war im Knast und ihr habt mir nicht gesagt, mit dem wollen wir nichts mehr zu tun haben, sondern ihr habt mich besucht und für den nächsten Freigang 20 Euro gegeben. Dann werden sie ihm sagen: Aber von dem allen wissen wir ja gar nichts. Wann war das denn? Und Christus wird ihnen die Antwort geben, die wir wohl alle kennen, aber im Alltag so leicht vergessen. Was ihr irgendeinem meiner geringsten Brüder getan habt, irgendeinem Menschen getan habt, das habt ihr mir getan. Karl Rahner, ein bekannter Theologe, spricht vom sogenannten anonymen Christen, der näher am Herzen Gottes ist, als wir gemeinhin glauben. Fremde wähnen, Quatsch. Und so habe ich das Vertrauen, dass so mancher aus unserer Mitte, den wir in der Fremde wähnen, wo wir denken, der ist weit weg, sich zwar ohne Worte, aber durch sein Leben zu unserem Herrn Jesus Christus bekennt. Natürlich gehen auch welche ganz weg. Für mich ist aber die Frage: Warum bleiben diese Leute oft in der Anonymität? Was hindert sie, sich offen zu Christus bekennen? Und warum gehen sie überhaupt weg? Manchmal auch sehr tragisch weg. Ich glaube, es gibt tausend und einen Grund dafür. Aber einige Gründe habe ich immer wieder beobachtet, die leider dazu führen, dass Kinder sich von uns bzw. Menschen sich von der Gemeinde abwenden. Ein Grund ist sicherlich Gesetzlichkeit, Härte. Und das oft noch gepaart mit so einer Freudlosigkeit. Wir ertragen das oft. Menschen in der Entwicklung, die denken, was soll ich damit? Manchmal predigen Eltern oder Menschen in den Gemeinden das Evangelium, aber das Leben redet eine völlig andere Sprache. Und wir müssen wissen, das macht ganz viel kaputt. Vertrauen, Hoffnung und Heimat werden tatsächlich so zerstört, wenn wir das Evangelium predigen, aber es nicht leben. Und in der Seelsorge habe ich ganz, ganz häufig damit zu tun, dass Menschen aus diesen Begründungen heraus wirklich Persönlichkeitsdefizite mit sich tragen. Ganz vieles, was wir zum Thema Ängste erleben, hat damit zu tun. Ganz viel, was so mit so einem Perfektionismus, der uns manchmal quält, hat ganz viel damit zu tun. Wenn das Leben eine andere Sprache als unsere Verkündigung spricht, dann geht es im Letzten nicht um Gott und um sein Reich, sondern eigentlich geht es dann nur um uns. Und kein Wunder, wenn sich dann unsere Kinder oder andere Menschen von solch einem Glauben abwenden oder zumindest von den Menschen, die solch einen Glauben verkündigen. Ein weiterer Grund, die Gemeinde zu verlassen oder dem Glauben den Rücken zuzukehren, ist die Enttäuschung. Unsere Kinder haben sich immer gefreut auf ihre Geschwister, vor allen Dingen immer der Jüngste. Aber nur bis es da war. Ist es vielleicht wie bei einem kleinen Kind? Der kleine Max, endlich ist er da. Hoffentlich heißt jetzt hier keiner Max. Und die ersten 2 Jahre bekommt er die volle Aufmerksamkeit seiner Eltern. Die springen um den, die tanzen um den. Und er hat noch nur seinen Wunsch in den Augen und schon kriegt das. Max kommt auf den Thron, bis Schwester Marie kommt. Und Max wird vom Thron gehoben, muss die Liebe seiner Eltern nun mit Marie teilen. Und nun buhlt er um die Aufmerksamkeit und bekommt sie nicht mehr ungeteilt und zieht sich enttäuscht zurück. Gemein läuft das auch oft so, dass Menschen, die stark am Anfang engagiert sind, sehr stark sich einbringen, gerade Menschen, die neu zum Glauben gekommen sind, die haben eine große Faszination, eine große Freude, eine große Begeisterung. Und wir sagen oft, ja, das wird dann schon. Wird sich schon beruhigen. Das ist oft so ein Spruch dann. Ne? Und er muss auch mal mit der Realität des Lebens konfrontiert werden und des Glaubenslebens und so weiter. Ne? Und dann kommen wieder andere und dann geht natürlich die Aufmerksamkeit weg. Ich glaube, wir sollten hier viel mehr aufeinander achten. Für mich ist der Schlüssel Wertschätzung. Wertschätzung, der etwas tut, der sich einbringt, die ihm nicht entziehen, weil er vielleicht mal was falsch macht oder was nicht mehr so interessant ist wie am Anfang. Paulus sagt im Philippa Kapitel 2, Vers 3, wir sollen in der Gesinnung Jesu aufeinander Acht haben. Einer achtet den anderen höher als sich selbst. Deshalb gebt einander so viel Achtung, dass ihr das Gefühl behaltet, dass er nicht nur noch die zweite Geige spielt. Das habe ich gelernt bei meinen Kindern. Immer wenn das Geschwisterkind kam, habe ich mir den Jüngsten geschnappt bis dahin und habe extra was mit ihm gemacht, damit die Beziehung nicht abbricht. Vielleicht ist es ein ganz gutes Beispiel. Unzählige Menschen habe ich deshalb schon enttäuscht, die Gemeinden verlassen sehen, weil sie nicht mehr mit Wertschätzung behandelt wurden. Und das brennt sich ein. Bei unseren Kindern und bei jedem anderen auch. Wir finden es normal, einander zu kritisieren und lieblos zu behandeln, jedenfalls so im Inner Circle von Gemeinde. Habe ich das oft schon erlebt, dass wir sehr hart miteinander umgehen können. Unsere Kinder halten das nicht aus. Jemand, der vielleicht im Glauben nicht stabil ist, der hält das nicht aus. Wir denken vielleicht sogar, damit fördern wir die wahre Motivation, nämlich nicht zur Ehre von Menschen, sondern nur zur Ehre von Gottes was zu machen. Aber mangelnde Wertschätzung, liebe Geschwister, zerstört jede noch so wahre Motivation und auch die Motivation, zur Ehre Gottes zu leben und zu dienen. Geht da drin kaputt. Und dann ist noch eine häufige Ursache, die Familie, die Gemeinde und so weiter zu verlassen, nämlich die unterschiedlichen Bedürfnisse derer, die schon lange in einem System drin sind und derer, die darin noch nicht so eingebunden sind. Die Kinder, die jungen Leute, die Älteren und die, die schon ihr ganzes Leben in der Gemeinde sind, die haben ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Bedürfnisse an Musik, an Themen, an Formen, auch an Inhalten. Meist bestimmen die, die schon lange im System sind, wie etwas zu sein hat und welche Bedürfnisse vorkommen dürfen und welche nicht so wichtig sind. Wenn du aber zu denen gehörst, dessen Bedürfnisse nicht gehört werden, dann wirst du irgendwann resigniert gehen. Unsere jungen Leute haben durchaus gerechtfertigte Bedürfnisse und die dürfen sie auch äußern. Und uns steht es nicht zu, das einfach zu ignorieren und darauf zu pochen, dass unsere eigenen Bedürfnisse viel wichtiger sind und unbedingt umgesetzt werden müssen. Ich erinnere nochmal an Philipper 2. Ich erlebe das in der Eheseelsorge oft ganz betrüblich. Nämlich die Bedürfnisse des anderen zu hören, das müssen wir oft wieder lernen, das haben wir verlernt. Auch vom Ehepartner. Sie als legitim wahrzunehmen und sie nicht gleich wegzubügeln oder wegzudiskutieren oder wegzuargumentieren. Oder irgendwie zu erklären, warum meine Bedürfnisse eigentlich wichtiger sind. Oder zur Verteidigung, warum ich die Bedürfnisse nicht wahrnehme. In einer gelingenden Ehe ist es wichtig, dass wir einander die Bedürfnisse ungeschützt sagen können. Das heißt noch lange nicht, dass alle Bedürfnisse erfüllt werden. Aber ich muss es wenigstens mal formulieren können. Wenn wir unsere Kinder nicht immer wieder verlieren wollen, müssen wir endlich lernen, es zuzulassen, dass auch unsere Kinder ihre Bedürfnisse formulieren dürfen, ohne dass wir das bewerten und erklären, warum es nicht unseren Bedürfnissen entspricht. Der Gottesdienst von uns Älteren berührt oft unsere Kinder nicht. Und auch so manches Lied, das in uns aus Kindertagen gefühlshaft fest verankert ist, manchem Jungen ist es zeitfremd. Paulus lehrt die aufstrebende Gemeinde, dass sich die Leute nicht der Gemeinde anpassen sollen, sondern die Gemeinde den Leuten, die sie erreichen will. Wenn er sagt, ich bin den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche geworden. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Das hat nichts mit Beliebigkeit zu tun, sondern da geht es darum, wahrzunehmen, wer ist eigentlich den ich erreichen will. Was braucht er? Damit wir eben nicht immer wieder die Kinder verlieren, sondern sie gewinnen. Deshalb sollten wir nicht versuchen, die Kinder zu ändern, wohl aber uns selbst. Augen und Ohren offen zu halten für Gesprächsmöglichkeiten und ermutigen, auszudrücken, was gut und was problematisch befunden wird. Und dann, wenn wir gefunden haben, wo wir uns ändern können, und diese Änderungen mutig angehen, dann sind wir auch aufgerufen, geistlich zu handeln. Und jetzt kommt noch etwas, was uns, glaube ich, auch so nicht bewusst ist. Wir sollten dann aufhören zu weinen und zu wehklagen, sondern anfangen, im Glauben zu beten. Ja, es gibt Gründe, wo wir versagt haben, dass unsere Kinder, auch unsere geistlichen Kinder, weggegangen sind. Und hier sollten wir, wo immer möglich, uns die Dinge mit Gottes Hilfe ändern lassen. Aber nicht alle Gründe liegen an uns. Auch unsere Kinder treffen eigene Entscheidungen. Und die müssen wir auch zur Kenntnis nehmen, ob die uns passen oder nicht. Aber auch dann, und vielleicht sogar gerade dann, ermutigt Gott uns zum Gebet. Zum Gebet im Glauben. Nicht Druck machen und Kinder volltexten, das bringt nur wieder neue Enge. Nein, aufhören zu weinen, anfangen zu beten. Beten im Glauben. Nicht nur die Situation beweinen, obwohl es uns vielleicht manchmal so zumute sein mag, sondern ins Gebet bringen, ins anhaltende Gebet. So, wie du das erlebt hast, dass Menschen für dich gebetet haben, so wie das im Gemeindebrief steht, wie Hannah das erlebt hat, wie Menschen angefangen haben zu beten, so wie ich das erlebe, wenn ich anfange für meine Kinder zu beten. Und dann möchte ich euch ein ermutigendes Beispiel geben. Eine unserer Töchter, die war schon ziemlich auf Krawall gebürstet. Und die hat Entscheidungen getroffen, die haben mir hinten und vorne nicht gepasst. Ich habe sie aber angenommen. Ich habe gesagt, okay, es ist deine Entscheidung. Ich habe ihr das Recht zugestanden. Das tat mir weh. Das tat mir sehr weh. Aber mir war meine Beziehung zu ihr wichtiger, als irgendeine dogmatische Wahrheit durchzudrücken. Und irgendwann habe ich gesagt, geh, aber eins kannst du nicht. Du kannst nicht verhindern, dass ich für dich bete. Kann sie nicht. Das ist die Rache des kleinen Vaters. Und ich bete schon viele Jahre dafür. Und mittlerweile, guck an, was passiert. Interessante Dinge passieren. Jesus sitzt am längeren Arm oft. Es ist eine Kraft dahinter. Ich will uns auch erklären, woher die kommt. Als Eltern, egal ob leiblich oder geistlich, haben wir eine Schlüsselrolle. Und eine besondere Bevollmächtigung im Gebet für unsere Kinder, die in der Verheißung Gottes im Text aus Jeremia begründet liegt, aus meiner Sicht. Aber so spricht der Herr, lass dein Schreien und Weinen und die Tränen deiner Augen, denn deine Mühe wird noch belohnt werden, spricht der Herr. Sie sollen wiederkommen und aus dem Lande des Feindes und deine Nachkommen haben viel Gutes zu erwarten. Gott sagt, ich sehe das, ich bleib da dran. Ich verheiße dir sogar etwas. Ich verheiße dir, dass sie wiederkommen können. Die Kinder Israels, um die es hier geht, die haben es ja selber versemmelt. Die sind ja nicht aufgrund eines irgendwas fürchterlichen Unglücks dahin gekommen. Die haben sich ja gegen Gott gestellt. Die haben ja genau rebelliert, wie wir das manchmal auch von unseren Kindern erleben. Die haben ja richtig dagegen geeselt, was Gott will. Und deshalb sind sie in die Verbannung gekommen auch. Aber Gott gibt sie nicht auf. Und das ist der Unterschied. Gott gibt nicht auf. Er gibt unsere Kinder nicht auf. Er gibt unsere Angehörigen, um die du dich sorgst, nicht auf. Wir finden hier diese wunderbare Zusage Gottes, der sich nicht einfach abwendet. Und Paulus gibt uns im 1. Korintherbrief 7, Vers 14 auch noch einmal die unbedingte Zusage, dass die gläubigen Eltern ihre Kinder heiligen, sodass wir als Eltern wirklich auch eine besondere geistliche Salbung haben, eine besondere geistliche Autorität haben. Und auch da, wo unsere Kinder, auch unsere geistlichen Kinder Wege gehen, die sie aus dem Segen Gottes herausnehmen, bleibt unsere Salbung im Gebet und der Fürbitte für sie einzutreten erhalten. Ich glaube, das kann auch niemand anders so gut wie wir als Eltern. Und da bin ich wieder beim verlorenen Sohn, beim Vater des verlorenen Sohns. Jeden Tag ging er raus und betete und flehte Gott an, dass er doch wiederkommt. Der nicht aufhört zu beten und Ausschau zu halten. Gott stellt sich dazu. Er stellt sich zu unseren Gebeten. Werdet da nicht müde. Er verheißt uns die Heimkehr der Kinder. Ich habe viele Beispiele, wo genau diese Gebete tatsächlich erhört wurden. Und ich habe auch viele Beispiele, wo Eltern und Angehörige immer noch beten, Tag für Tag. Hört nicht auf, hört nicht auf. Lasst euch nicht verrückt machen. Gott ist noch lange nicht am Ende mit unseren verlorenen Kindern, auch nicht da, wo wir schon längst am Ende sind. Und das bedeutet den Kindern nachgehen im Gebet, aber aufhören, ihnen nachzulaufen mit lauter druckmachenden Aktionen, die sowieso nichts bringen. Unsere Not um unsere Kinder hat letztlich immer noch einen tiefen Sinn, nämlich uns mit Hoffnung in Gottes Arme zu treiben. Und wenn uns dann Gottes guter Heiliger Geist in unserem Denken, Reden und Handeln so erneuert, dass Christus in uns immer mehr Gestalt gewinnt, dann machen wir es gerade so unseren verlorenen Kindern umso leichter, sich ebenfalls diesem liebenden Jesus wieder zuzuwenden. Wenn das, was du predigst, du auch lebst, damit lädst du deine Kinder wieder ein. Ihnen die Hölle heiß zu machen, würde sie nur weiter forttreiben. So schließe ich für uns Mütter und Väter, egal ob leiblich oder geistlich, mit dem tröstlichen und hoffnungsvollen Psalmwort aus Psalm 126, der ausmalt, wie es ist, wenn ich zurückkomme oder wenn sie zurückkommen. Dort heißt es einmalig, wie ich finde, wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, wenn der Herr unsere verlorenen Kinder zurückbringen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Wir können das kaum begreifen. Dann wird unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Rühmen sein. Das ist die Aussicht, warum wir beten, dass das passiert. Dann wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes unter ihnen getan. Das wird ein Zeugnis in der ganzen Welt sein. Der Herr hat Großes an uns getan. Das sind wir fröhlich. Herr, bringe wieder unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst ins Mittagsland. Die mit Tränen sehen, werden mit Freunden, mit Freuden ernten. Amen. Lass uns miteinander beten. Ich möchte einmal die bitten, dass sie aufstehen, die um leibliche Kinder oder Enkelkinder beten. Habt ruhig den Mut. Das ist eine ganze Menge Leute. Und ich möchte die, die jetzt noch sitzen, einmal bitten, für die zu beten. Ich möchte euch einladen, die ihr sitzt, wirklich eure Hände zu denen hinzustrecken, die gerade stehen. Herr Jesus Christus, du siehst diese Menge Menschen, die um ihre Kinder, Enkelkinder beten, Herr. Und du siehst, wie manche da schon Jahre oder Jahrzehnte beten. Herr Jesus Christus, und ich danke dir, dass du diese Gebete hörst. Das sind Gebete, die manchmal auf lange Zeit angelegt sind. Aber ich möchte dich bitten, dass du jeden Einzelnen jetzt nochmal so diese Salbung, die wir als Eltern oder Großeltern wirklich haben, dass wir etwas von deiner Heiligkeit weitergeben dürfen, Herr. Dass du das in die Eltern jetzt legst und in die Großeltern. Dass du das hineinlegst, Herr. Dass sie ermutigt sind. Und ich möchte einladen, alle, dass sich alle die dazustellen, die für Familienangehörige beten, die nicht nur für Kinder oder Enkelkinder beten. Ihr dürft euch auch hinstellen. Und auch die, die für geistliche Kinder beten. Herr Jesus, und ich möchte dich jetzt einfach nochmal einladen, dass du alle segnest, Herr, die um andere sich sorgen und beten, Herr. Ich bete, dass du Tränen trocknest und dass du uns Hoffnung und Zuversicht gibst, Herr. Dass wir wirklich anfangen zu beten, Herr, mit dieser Zuversicht, Herr, die du verheißen hast. Dass wir daran glauben, dass wir wieder neu lernen, daran zu glauben, mit tiefer Hoffnung, mit festem Vertrauen, dass du unsere Kinder zurückbringen wirst, Herr. Ich danke dir dafür, dass da, wo wir sehen, dass sich Menschen abgewandt haben, dass du da noch lange nicht fertig bist. Jesus, ich bete für unsere verlorenen Kinder um Rückkehr. Und ich bete für uns als Beter um Autorität und um Kraft und um Hoffnung und um Zuversicht. Und ich bete, dass wir unsere Tränen trocknen können, weil wir schon sehen dürfen, was du bereitest, Herr. In Jesu Namen. Amen. Vielleicht ist das ein Thema, was dich wirklich umtreibt im Gebet. Und ich lade ein, nach den Sommerferien startet ein Gebetskreis wieder am 20.08. um 18 Uhr, wo es darum geht, für unsere Kinder zu beten. Geht dahin, mach das, das ist lohnenswert. Macht das nicht immer nur mit euch selber aus. Und ihr habt eben gesehen, wie viel stehen. Das ist unser aller Problem fast. Und darum ist es gut, wenn wir auch gemeinsam beten. Wir singen noch ein Lied miteinander. Wie ein Strom von oben.